Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Pascal und ich sitze wie immer nicht alleine im Podcaststudio. Mir gegenüber sitzt die liebe Bea. Hallo Bea.
Hi.
Und zu meiner Rechten sitzt der liebe Hardy. Hallo Hardy.
Hello.
Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über einen Film, auf den wir seit knapp 10 Jahren warten. Ich weiß nicht, wann er das erste Mal angekündigt wird, aber wahrscheinlich warten wir so lange drauf. Nämlich da war schon was. Nicht Fury Road, sondern Furiosa.
Ich hatte das gleiche Problem, als ich meinen TikTok aufgenommen habe.
Ja, Furio.
Also die sagen ja immer Furiosa.
Furiosa, dann war es ja fast
aber
richtig.
Aber du kannst auch sagen Furiosa.
Ja, ich sag Furiosa.
Furiosa.
Ja. Furiosa, genau. Wir sprechen über Furiosa, das Prequel zu Mad Max Fury Road. Und bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch, denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Paramount Plus. Das ist euer Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und diesen Monat gibt es für Serienfans etwas ganz Besonderes. Es startet nämlich die Romanverfilmung Ein Gentleman in Moskau. In der Hauptrolle ist hier Ewan McGregor zu sehen, der als Graf Alexander Rostov in seiner russischen Heimat alle Privilegien verliert und in einem sehr opulenten Hotel eingesperrt wird und hier auch auf sich allein gestellt die größte Zeit die wichtigen Dinge im Leben entdeckt. Genau, und die Serie ist exklusiv am 17. Mai auf Paramount Plus gestartet. Und solltet ihr den Streaming-Service noch nicht haben, könnt ihr ihn auch ganz einfach 7 Tage kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und wir wünschen euch viel Spaß mit Ein Gentleman in Moskau. Und wir machen jetzt weiter mit Furiosa. Furiosa. Boah, es wird heute schlimm, sorry.
Ja.
Furiosa.
Es ist die Hitze.
Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Furiosa.
Es ist das Ödland.
Das ist ja so ein Wort, wenn man sich einmal da reinsteigert.
Ja, es tut mir leid, aber Furiosa. Furiosa. Ja, genau. Wie ich schon gesagt habe, das Prequel zu Mad Max Fury Road, der für mich wahrscheinlich beste Actionfilm der letzten 10 Jahre. Ich glaube, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. Ich würde aber jetzt erstmal mit dem Inhalt zu Furiosa anfangen. Und zwar finden wir uns wieder in der postapokalyptischen Welt der Mad Max-Filme wieder und treffen hier auf die junge Furiosa, die im grünen Land, einem Paradies ganz anders als die Welt, die wir sonst von Mad Max kennen, nämlich schön grün und es gibt Äpfel, sieht alles sehr, sehr saftig aus da, von einer Biker-Horde entführt wird, die unter dem Kommando des Warlords Dementus, gespielt von Chris Hemsworth, steht. Und wir verfolgen quasi den Weg von Furiosa, wie sie in die Fänge von Dementus gerät und wie Dementus sich mit dem anderen Warlord, Immortan Joe, anlegt und erst einmal den Kürzeren zieht, aber dafür etwas Schönes zugesprochen bekommt, muss dafür allerdings im Gegenzug Furiosa bei Immortan Joe lassen, die dann da aufwächst und immer noch von dem Ziel umtrieben wird, Dementus zu töten, denn Dementus hat auch ihre Mutter auf dem Gewissen. Es ist ein Rachefilm.
Hast du sehr schön zusammengefasst.
Aber wirklich.
Ja, danke.
Ich bin sprachlos.
Ich will das sonst immer nämlich nicht machen, aber es passt sehr gut.
Wenn ich es machen muss, dann mache ich es.
Ich finde es aber auch furchtbar. Also.
Ja, Inhaltsangaben gebe ich gerne ab, aber wenn ich hier moderiere, dann beiß ich in den sauren Apfel.
Oder in den sauren Pfirsich.
Oder in den sauren Pfirsich. Gehört dazu. Genau.
Ich muss kurz überlegen.
Bevor wir einsteigen, würde ich euch erstmal fragen, wie steht ihr denn so zur Mad Max-Reihe? Insgesamt die ersten 3 Teile mit Mel Gibson in der Hauptrolle und dann natürlich Fury Road. Bea, möchtest du anfangen?
Sehr gerne, natürlich. Es ist jetzt meine Show. ich finde die alle richtig, richtig gut. Also ich finde es auch nach wie vor so unglaublich beeindruckend, wie George Miller sich nach den ersten Filmen aus den 80ern nochmal mitentwickelt hat. Ich glaube, als ich den ersten Trailer zu Fury Road gesehen hatte damals, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie ein riesen George Miller-Fan. Aber nee, ist George Miller himself, der sich da nochmal hingestellt hat. Ich finde die Originale gut, die machen Spaß, die sind auch teilweise schön camp und überzogen und ich mag den Look. Sind mir jetzt nicht so krass hängen geblieben früher. Also als es dann plötzlich hieß, okay, Fury Road und ich noch nichts dazu gesehen hatte, war ich so, ja gut, coole Filme so, geiler Soundtrack immer, vor allem mit Tina Turner im dritten Teil. Aber war jetzt nie mein absoluter Favorite. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich finde, Fury Road ist der mit Abstand, nicht ein Riesenabstand, aber mit Abstand beste Actionfilm ever.
Ever?
Und, ja, also meiner Meinung nach, ja. Oder also auf jeden Fall der letzten 30 Jahre, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das kannst du ruhig so sagen. Ja. Ich glaube, da gibt es wenig Leute, die das sagen.
Irgendwo kommen die immer raus. Aber
Furiosa!
Das ist okay, auch mit euch lege ich mich an, weil für diesen Film gehe ich in den Kampf. Für diesen Film gehe ich in den Thunderdome. Ich finde die alle sehr geil. Ich mag die Welt, ich mag, was sich daraus entwickelt hat. Und wie siehst du das, Hadi?
Ich liebe natürlich auch Fury Road. Jetzt fängt schon auch schon mal an. Ich habe den, glaube ich, auch 5 oder 6 Mal im Kino gesehen damals und das ist schon ein 10 von 10 Film für mich. Da muss ich es ein bisschen von hinten aufzäumen, damit mich nicht gleich alle hassen. Obwohl das vielleicht auch kontrovers
schon. Nimm dir die Zeit.
Ich mag ja den dritten super gerne. Ich habe auch 2 und 3 letztens erst nochmal geschaut, finde den dritten immer noch super. Ich mag, wie der eher zu so einem Fantasy-Film dann wird. Der zweite ist natürlich auch sehr gut, vor allem durch diese große Action-Szene gegen Ende dann. Den ersten hasse ich, aber ich habe ihn ewig nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Das ist schon sehr lange.
Kann man den denn hassen?
Ich fand den damals so furchtbar zerschnitten.
Das ist der Anfang von allem.
Ich finde, der hatte so überhaupt keine Dynamik. Ich fand, also allein durch den Schnitt super schlimm fand ich den. Ich habe den überhaupt nicht genießen können. Wie gesagt, das ist aber auch schon wieder bestimmt dann 10 Jahre her, habe ich vor Fury Road damals gesehen. Muss ich nochmal auffrischen und dann hasse ich bestimmt mich für diesen Podcast.
Also Sebastian und ich haben ja letzte Woche einen Mad Max Podcast aufgenommen, genau über alle Teile. Und auch nochmal so ein bisschen jeden Teil rekapituliert und ich finde Teil 1 und 2 super. Teil 3 gefällt mir aus den von Hardy genannten Gründen nicht mehr so sehr. Ich mag diesen Fantasy-Anteil, dieses Mad Max als Kindergärtner. Das gibt mir irgendwie finde ich das immer seltsam. Ich mag das nicht. Aber ich finde die erste Hälfte vom dritten halt richtig stark. Auch weil er das Worldbuilding einfach nochmal ausbaut, was ja sehr interessant ist. Und ja, Fury Road ist ein Meilenstein, ist bahnbrechend. Ja, und dementsprechend hoch waren offenbar unsere Erwartungen insgesamt hier im Raum, was mit Furiosa auf uns zukommt. Und ich glaube, man kann zum Einstieg direkt sagen, es ist ein anderer Film geworden.
Ja, absolut.
Es ist nicht nochmal dieses 130 Minuten?
Ich glaube fast nicht mal.
Nicht mal, okay. Also wirklich, der ist ja wirklich von Anfang bis Ende nur Vollgas, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt kurze Verschnaufspausen, aber ansonsten ist das ja gefühlt eine riesige Actionsequenz, in der...
Vor allem, die sind auch so intendiert, dass er wirklich nur Luft holen vor der nächsten Explosion.
Genau, einmal kurz den Fuß vom Gas und dann wieder durchdrücken. Und der Trailer zu Furiosa hat ja irgendwie angedeutet, dass es wieder in die gleiche Richtung ging. Also es hat den gleichen Look irgendwie, es ist sehr auf Action aus und ich glaube, man kann auch direkt alle Leute, die jetzt zuhören, schon mal entwarnen, ja, es ist auch ein Actionfilm und es gibt genug Action. Der Film geht 150 Minuten und da kracht's ordentlich. Aber es ist eher, ich weiß gar nicht, ein charaktergetriebener Film die meiste Zeit sogar. Also man heftet sich ja wirklich an Furiosa, wie sie entführt wird, wie sie versucht zu fliehen, immer wieder auf mit verschiedenen Absichten, beziehungsweise auf verschiedenen Wegen. Und es ist vielleicht ein Rachedrama, wobei ich das Drama gar nicht zu groß schreiben würde. Wie seht ihr das?
Also Ich würde tatsächlich eher sagen, es ist ein Actionfilm mit sehr kleinem A. Also, weil ich glaube, wenn man halt sagt, es ist ein Actionfilm und man denkt, Mad Max ist ein Actionfilm, man hat einfach automatisch Fury Road im Kopf und das sollte man da nicht. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, sich von Fury Road zu lösen. Ich finde es sehr gut, dass es ein völlig anderer Film ist, weil dann würde man am Ende auch nur sitzen und sagen, ja, war geil, aber...
Hatten wir schon mal noch und hatten wir schon besser.
Genau. Und ich finde, da passt schon... Ja, Drama ist halt, ne, ich verstehe, was du meinst, es ist schon sehr stark, dann weil so super dramatisch ist dann auch nicht, weil es ist ja auch teilweise dann witzig und wie gesagt, die Action ist ja auch da.
Es ist eher angetrieben von einem persönlichen Drama, diese Geschichte, ja, halt, genau, ne, so kann man es vielleicht am besten sagen, ja.
Aber ja, es ist schon ganz klar ein Rachefilm, aber es ist halt auch nicht so ein, weil wenn ich Rachefilm höre, denke ich an sowas richtig Brutales, wo auf jeden Fall am Ende jemand, falls er nicht zerstückelt wird oder so, und ganz viel Blut fließt und dafür ist der auch...
Schlimm. Was für Filme?
Die richtigen.
Ja, es ist ein Rache-Epos vielleicht, ne?
Ja.
Ja, das finde ich, trifft es eigentlich ganz gut.
Ja.
Er ist auf jeden Fall erzählerisch konventioneller. Also Mad Max Fury Road wurde ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er nichts zu erzählen hat, was ja nicht stimmt. Und Fury Road erzählt, finde ich, weniger eigentlich als Fury Road. Aber konventioneller. Es ist ja wirklich ein Prequel wirklich, das erste Mal auch. Wir wollen das erste Mal Zusammenhänge herstellen zwischen verschiedenen Figuren und Erzählungen. Da ist er auf jeden Fall, fällt er, finde ich, fast komplett raus aus der gesamten Reihe. Ja.
Ja, dass er so nahtlos wirklich in Fury Road überläuft, das fand ich auch irgendwie, also nicht verstörend, aber es war auf jeden Fall, ich saß da und hab mir gedacht, okay, weiß jetzt nicht, ob das so notwendig war.
Ja, ich glaube, mein ganz großes Problem dabei, über den Film zu sprechen, ist auch, dass ich merke, wie ich immer wieder in diese Falle tappe und sage, es ist aber nicht wie bei Fury Road und sowas, was ja eigentlich total unfair ist.
Ja, ja.
Aber ich finde, daran kann man die Sachen, die ich finde, nicht so gelungen sind an Furiosa, ganz gut erklären, weil ich fand immer super angenehm an der Mad Max-Reihe, dass es halt quasi Anthologiefilme sind, wo dir nicht Zusammenhänge erklärt werden. Dadurch hatte die Welt immer sowas wirklich Mythologisches. Du hattest auf einmal irgendwelche Clans und sowas. Hier kriegst du auf einmal wie so eine Geografie ein bisschen. Okay, da ist der eine Clan, da ist der andere. Die kennen sich anscheinend noch nicht. Du siehst Leute in ihrer jüngeren Form. Du weißt, wie Leute zueinander gefunden haben und sowas. Ganz schlimm sind ja auch, ohne jetzt zu spoilern, die direkten Verbindungen, finde ich, die ja zu anderen Filmen herstellt. Das fand ich irgendwie super unpassend, weil sich das dann wirklich wie so ein, es fühlt sich nicht ganz wie Fanservice an, dafür ist er dann doch noch zu wenig in your face damit, aber es ist halt so, ja, wie als ob man so einen Lückentext filmen möchte.
Aber es sind ja Einsprengsel, die nicht viel Zeit einnehmen, also es ist ja jetzt nicht so, dass dieser Film irgendwie so auf Szenen hinarbeitet, die jetzt nur dafür da sind, dass die Fans sagen, ah, okay, ich verstehe, den kenne ich und so ist es damals gewesen. Aber ich muss auch erstmal zugeben, ja, der hat diese typischen Prequel-Probleme, auch dramaturgisch, dass er unbedingt gewisse Dinge abarbeiten muss. Wie hat Furiosa ihren Arm verloren? Sowas zum Beispiel. Das musst du nicht wissen. Allerdings finde ich, dass er es dann doch so geschmeidig immer wieder hinbekommt, dass es halt sowohl in seinen Flow reinpasst, wie er diese Geschichte erzählt, und es auch sich nicht negativ auf Mad Max Fury Road auswirkt. Also man hört ja immer wieder, ja, der zweite Teil hat den ersten Teil kaputt gemacht. Mhm. Sowas. Ich finde, das ist in diesem Fall überhaupt nicht so.
Nee, es wirkt sich eher negativ auf Furiosa aus.
Ja, so, genau, teilweise. Also ich fand es auch nicht störend. Ich muss euch recht geben, dass dieser Film auf jeden Fall, vielleicht erzählt er nicht weniger als Fury Road, sondern offensichtlicher.
Das meine ich vielleicht auch mit konventioneller.
Ne? Du hast ja wirklich, also wie schon gesagt, du hast eine konventionelle Dramaturgie, die von A nach B geht. Du weißt, wo es hingeht, wo dieser Film enden wird. Und er wird auch genau da enden, wo du es erwartest.
Obwohl ich sagen muss, ich hatte zwischendurch, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche,
ja, kein
aber
Problem.
Zwischendurch hatte ich schon immer das Gefühl, okay, wo gehen wir jetzt hin? Wo endet dieser Film denn jetzt? Also zum einen, weil er natürlich nochmal deutlich länger ist und weil dann halt gerade in der zweiten Hälfte so viele Dinge passieren, wo ich mir denke, warum zeigt ihr mir das nicht? Warum blättert ihr da einfach nur drüber? Und fokussiert euch auf andere Sachen. Wo wollen wir denn jetzt enden, wenn das jetzt gerade wichtiger ist als etwas anderes? Also, wenn
du meinst,
ihr versteht, was ich sagen will, ohne groß zu spoilern.
Ich weiß ja nicht, ob das ein großer Spoiler ist, aber es gibt einen 40-tägigen Krieg.
Ja.
Den meinst du, ne?
Ja. Das war so das Haupt, Ding, was mir negativ aufgestoßen ist.
Aber also um vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, wie schon in der Inhaltsangabe, Dementis, so heißt er, ne?
Mhm.
Dementis
ja.
Und Immortan Joe werden irgendwann, die werden immer größere Feinde, sagen wir es mal so, und arbeiten sich auf einen Konflikt hin. Und das führt dann eben auch in einen Krieg, der 40 Tage dauert. Und das wird in diesem Film so erzählt halt. Es wird in einer Bildercollage abgehandelt. Und warum hat dich das so gestört?
Ich weiß nicht, ich weiß schon. Und ich glaube, das ist das Ding, was du ja gerade auch gesagt hast, Hardy, dass man eben immer wieder, so alles, was man im Film eigentlich negativ abtut, hat mit Fury Road zu tun.
Mhm.
Und da ist halt so ein Ding, da habe ich mir gedacht, oh, das wären doch so geile Actionsequenzen geworden. Warum zeigt ihr mir das nicht? Weil der Film halt was anderes erzählen will, weil es nicht für ihn wichtig ist. Aber mir war das dann in dem Moment wichtig. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann lass es doch keinen 40-tägigen Krieg sein. Aber das brauchten sie wahrscheinlich auch, damit Zeit ins Land geht, damit sie sich weiterentwickeln kann, ohne dass sie das jetzt zu sehr zeigen. Aber ich finde,
genau, man muss vielleicht noch kurz sagen, dass Furiosa 15 Jahre abdeckt, eine Zeitspanne von 15 Jahren insgesamt, genau. Und die, ja. Mhm.
Genau, und da, also der letzte Teil dieser 15 Jahre passiert deutlich schneller oder ist, da wird die Vorlauftaste öfters gedrückt, sag ich jetzt mal. Und das ist so ein Ding, ich weiß immer noch nicht, also ich bin immer noch sehr am Überlegen, wie ich diesen Film finde. Und ich gucke ihn jetzt auch nochmal am Wochenende und ich hoffe, dass mir das dann nochmal, also den noch ein bisschen besser macht, weil, und ich habe es wirklich versucht zu sagen, okay, das ist nicht Fury Road und es muss auch nicht so sein und das ist auch völlig in Ordnung so. Und trotzdem bin ich rausgegangen, mein erster Gedanke war, oh, es war zu wenig Action und da ist dann halt so ein Ding, okay, ist das jetzt meine Schuld, bin ich das Problem oder sollte ein Film nicht erst nach dem zweiten Mal gut sein, sondern nicht eigentlich, und wenn es gerade auch noch ein Prequel ist, sollte das nicht zumindest irgendwie halbwegs so auf einem Level sein wie der Vorgänger? Also, und ich kann darauf immer noch keine Antworten geben.
Ich glaube, es stimmt eigentlich alles. Also ich glaube schon, der darf auch beim zweiten Mal erst gut sein natürlich, wenn er was anderes ist. Ich glaube aber auch, dass er sich einfach selber im Weg steht. Also ich glaube, es ist schon fair, ihn auch irgendwo dafür zu kritisieren, dass er nicht Fury Road ist, weil er es auch sehr darauf anlegt. Also gerade, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, aber bei den Credits laufen Szenen aus Fury Road und man denkt sich die ganze Zeit so, ja, so sollte das aussehen. Was habt ihr mir da gegeben? Also ist jetzt, ich finde den gut, den Film, ne, aber ja, das war so schon frustrierend irgendwie.
Was heißt, und Aussehen, ist das für dich so ein großer Kritikpunkt bei dem Film, der Look?
Auch, ja. Also ich finde, alles, was Leute davor bei den Trailern schon bemängelt haben, dass der so digital aussieht und sowas, stimmt, finde ich. Ich finde, am Anfang haben wir das erste Mal so ein bisschen einen anderen Bereich, den wir kennenlernen und sowas, wo alles noch grün ist, so ein bisschen andere Welt. Ich weiß nicht, sie haben auch so ein Wort dafür, wie sie das nennen, irgendwie das.
Das ist Green Place.
Green Place, ja.
Oder der grüne Ort, wo wir leben.
Grüne.
Und da finde ich, sieht man ja auch schon im Trailer, wo sie noch ganz klein ist, wo sie den Apfel pflückt im Trailer, diesen Pfirsich.
Pfirsich.
Ach, das ist ein Pfirsich.
Ja.
Ja, gut.
Ach so.
Ich dachte, du spielst auf die Süßigkeiten an, weil du die gerne magst. Süße. Oder sind das süße Äpfel?
Nee, ich glaube,
das sind saure Äpfel, oder? Oder saure Pfirsiche?
Beides gibt.
Achso, das ist, okay.
Apfelringe.
Ja, Apfelringe, ja. Okay, jetzt habe ich es auch gecheckt, 15 Minuten später.
Aber ja, sie greift nach einem Pfirsich.
Genau.
Ah, ein Pfirsich, okay.
Ich finde, da hat der Film vom Look her auch wieder sowas Märchenhaftes fast, wie was ich halt irgendwie schön fand an Mad Max 3.
Ja, oder was total Biblisches halt, ne?
Genau.
So ein heiliges Land
und
halt.
Und da, finde ich, hat dieser digitalere Look irgendwie total reingepasst. Ich finde, ab da, wo es in die Wüste geht, geht es dem wirklich exponentiell abhanden. Also ich finde, ich war total überrascht noch am Anfang, wenn wir die erste Verfolgungsjagd haben, wo sie wirklich wie so über so eine Grenze gehen, vom Green Place in die Wüste, dann merkst du auch auf einmal, der Sand ist teilweise sogar sehr hart und sowas, hat sich richtig haptisch noch angefühlt. Und ich finde, dieses Haptische verliert er immer mehr über die Laufzeit.
Ja, sehe ich nicht so. Ich finde, es stimmt, dass er digitaler aussieht. Ich finde aber, das unterstreicht eher die Action-Szene noch so ein bisschen, auch aus der Sicht von Furiosa. Mein Gott. Und der Geschichte, die hat ja hier nochmal was deutlich Überhöhteres, einfach weil es ja wirklich dieses Rachemotiv so monumental aufgeblasen wird, dass du da eigentlich so eine epische, übergroße Geschichte hast, die du im zweiten Teil auch irgendwie hast, aber du hast es nicht so konzentriert. Also dieser Furiosa, es wird, sorry alle, die da zuhören, es ist, ich schäme mich, aber es will nicht so richtig über die Lippen. Du bist mit dem, mit Furiosa wieder näher am ersten Mad Max, fand ich. Du hast, der ist zwar ganz anders inszeniert, der erste Mad Max und Furiosa, aber du hast wieder sowas Konzentriertes, du hast dieses Gefühl der Rache, was sich durch den ganzen Film zieht und daran hangelt er sich einfach entlang. Und ich fand, dass diese digitalen Effekte das irgendwie unterstützt haben. Ich auf irgendeiner Fantasy-Ebene, ich weiß nicht, ich konnte das nicht, kann das noch nicht so genau benennen. Ich muss ihn auch noch ein zweites Mal gucken, was ich dann nächste Woche machen werde. Aber irgendwie hat das sich für mich da gut eingefügt. Es hat sehr organisch gewirkt. Ich wurde nicht rausgeworfen, obwohl er definitiv digitaler aussieht.
Mhm. Krass, also bei mir war es wirklich anders. Also ich sehe es eher wie Hardy. Ich fand es nicht ganz so krass und nicht ganz so störend, aber in manchen Szenen, und da ist halt auch wieder, und es tut mir leid, dass ich immer wieder zu Fury Road zurückgehe, aber weil halt gerade an Fury Road das Besondere war, dass so viele Sachen mit praktischen Effekten gelöst wurden, wo man sich im Nachhinein fragt, wo, wie, also wie ist das möglich? Und da haben wir auch eine Szene in Furiosa. Und da war ich wieder richtig, oh mein Gott, weil ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Als ich zur PV gelaufen bin, bin ich schon halb gehüpft vor Freude und saß dann drin. Und dann, als direkt die ersten Töne kommen vom Fury Road Soundtrack eigentlich oder vom Fury Road Score, war ich schon so, oh geil, ja, ich hab Bock. Und dann, also die erste Hälfte finde ich auch noch sehr gut. Und dann aber ist so nach und nach, wann geht's denn jetzt los hier mit dem, was mich hier richtig vom Hocker haut? Und das ist so ein bisschen, weiß nicht, also ich bin eher rausgegangen, war traurig, eben weil es teilweise gerade so viele Sachen, die man, und ich rede jetzt nicht nur von der Action und dem Inhalt, sondern eben auch vom Look her, weil Fury Road so geil aussieht und das so gut gemacht hat. Und da, ich finde, gerade bei Furiosa, bei sehr wichtigen Szenen, am Ende so eigentlich die mit wichtigste Szene, also nicht das Ende, aber das kurz davor, das finde ich, sieht so schlecht aus. Habt ihr das im Globe gedreht? Also was ist das? Nee. Oder The Volume, Entschuldigung.
Globe, ja, und ich meine, auch bei Fury Road gibt es ja viele digitale Effekte, aber...
Ja, das muss man auch immer noch unterstreichen.
Ja, also das ist jetzt kein...
Da ist jede Szene ein digitaler Effekt drin.
Aber
ja,
die wichtigen Sachen waren halt praktisch. Also wenn du dann das Making-of siehst, du kannst halt natürlich gut auch animieren, wie so ein Auto zerberstet, aber es wird nie so aussehen, es wird nie so diesen random Faktor haben, wie das auseinanderfällt und sowas. Das ist einfach ein Unterschied. Deswegen funktionieren ja, ich habe zum Beispiel Bullet letztens nochmal gesehen, also Actionfilm aus den 60ern.
Ach so. 69, oder?
Genau, mit Steve McQueen.
Mhm. Ja.
Da gibt's ja eine auch zentrale, richtig krasse Verfolgungsjagd, die eigentlich im Verhältnis zu jetzt sowas wie Fury Road total unspektakulär ist. Aber dadurch, dass du merkst, irgendwie diese Tür fliegt da ab und diese Explosion, das fühlt sich so mächtig an, weil es halt diesen Zufallsfaktor hat, irgendwie wie da Sachen auseinanderfliegen und sowas, hat das so eine extreme Wucht, weil du auch das Gefühl hast, es ist wie so bei Formel 1 gucken und du ich weiß nicht, ob ihr Formel 1 guckt, aber die Autos krachen so ein bisschen aneinander und du hast das Gefühl, es könnte jede Zeit so ein Reifen einfach wegfliegen und das ganze Auto könnte in die Luft fliegen. Und sowas hat das durch dieses Echte. Mhm. Und das fehlt bei den digitalen Effekten halt. Also ich will jetzt auch nicht so ein CGI-Bashing draus machen. Ja, das ist auch irgendwie...
Nee, also es sieht ja dafür wirklich noch gut aus.
Ja.
Ja. Und ich finde, der hat auch eine gewisse Wucht immer noch.
Auf jeden Fall, ja.
Also das, ich finde, die Action-Szenen, die da geboten werden, können wir ja jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Es beginnt ja direkt mit einer großen Verfolgungsjagd über mehrere Tage, die ja grandios ist, oder?
Der Hammer. Fand ich richtig geil.
Ja.
Also ich war auch total überrascht von dieser Mary, also ihrer Mutter, von Furiosas Mutter, die davor nur, ich kannte die nur bei diesem furchtbaren Film, dieser Rom-Com mit Sidney Sweeney, wo die Lüge hinfällt.
Ja, der sehr gut ist, ja.
Das hast du jetzt gesagt. Aber auf jeden Fall, ich fand sie richtig gut in der Rolle und dann auch, wie clever sie ist. Ich fand es so schön, dass man diese Vuvalini, also dieses Volk, in so einer in so kleinen Szenen richtig gut darstellt. Man genau checkt, wie sind die drauf, was ist für die wichtig und warum ist halt auch Furiosa so eine krasse Braut.
Ja, fand ich auch. Das ist so ein Einblick in dieses fast schon Amazonenvolk, die dann losziehen und diese Verfolgung aufnehmen. Ich fand, das war als Auftakt, da dachte ich mir, okay, das wird hier Fury Road 2. Mhm. Genau. Und im Verlauf des Films nehmen die Actionsequenzen ab, das stimmt. Und es geht um Furiosas Rache. Aber ich fand trotzdem auch diese groß angelegten Actionsequenzen, wo dann wirklich auch jede Menge LKWs und Autos und alles ineinander prallt, das knallt schon immer noch. Auch den Sound fand ich heftig.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ich habe auch immer gedacht, wenn dieser Film einfach rauskommen würde und wir hätten nie einen anderen Mad Max-Film gesehen, dann wären wir alle total überrascht davon, weil der ja auch immer noch so total eigen inszeniert ist. Also da sind eigentlich Sachen drin, so Inszenierungsentscheidungen, die gehen eigentlich gar nicht mehr klar. Also er hat ja so Speed-Up-Effekte immer drin, die er auch schon bei den alten Mad Max-Dingern hat und sowas.
Ja.
Das darf eigentlich gar nicht funktionieren. Und es macht das nochmal, gibt ihm so ein anderes Gefühl und es kracht halt auch immer noch mehr als bei jedem anderen Blockbuster irgendwie natürlich.
Ja, genau. Und ohnehin auch diese Effekte, die er da benutzt, die unterstreichen ja auch nochmal diese absurde Welt. Also es sind ja, was da für Leute einfach rumlaufen, was für Namen die haben. Bea hat mich vor dem Podcast nochmal darauf hingewiesen. Wie hießen die Söhne von Immortan Joe?
Scrotus und Rectus.
Ja, also.
Wie ist nochmal die beiden im dritten?
Oh, das weiß ich
nicht. Master Blaster?
Master Blaster, ja.
Master Blaster.
Und in Fury Road, der eine Sohn, der hatte doch auch irgendwie sowas, also einen ganz dummen Namen. Also der körperlich beeinträchtigte, irgendwas mit Body Slammer oder so. Also das war absurd auf jeden Fall.
Ja, das sind so schöne Wrestling-Namen dann.
Ja, stimmt. Auch Dr. Dementus ist ja auch schön.
Ja, ich finde, diese Effekte, die hat er immer genutzt und die unterstreichen halt diese Welt, in der irgendwie alles möglich ist. Du kannst da ja durch die Wüste fahren und auf einmal kommst du an irgendeinen Ort, wo dann nur, wie schon in Fury Road, diese ehemalige, ich weiß gar nicht, wo dann diese Vogelmenschen da auf diesen Stelzen rumlaufen.
Das ist ja das Greenland.
Genau, das ehemalige Greenland, ja. Genau.
Ah.
Aber diese Leute, die da rumlaufen. Die könntest du ja auch an anderer Stelle vielleicht.
Stimmt, ja.
Die haben natürlich einen Bezug dazu, aber ich meine, das ist eine weltvolle Überraschung. Und ich finde, dass Mad Max wirklich noch so ein Franchise ist, was durch seine Inszenierungsentscheidungen und wie Personen, die diese Welt bevölkern, dargestellt werden, immer noch in der Lage ist zu überraschen.
Mhm.
Weil es halt so ein Absurditätsfaktor einfach hat, der auch in Furiosa eine Rolle spielt, eine große Rolle.
Okay, weil das würde ich mal interessieren, noch generell, also dieser Überraschungsfaktor ist bei mir nämlich ein bisschen abhanden gekommen dann irgendwann. Also gerade so, oder nicht, vielleicht nicht unbedingt der Überraschungsfaktor, aber so dieses Geheimnisvolle daran, wie diese Vogelmenschen, was ihr meint und sowas, was dann irgendwie auf einmal auftaucht. Ich fand zum Beispiel, war irgendwie total enttäuscht, bei der ersten Verfolgungsjagd sind ja zwei Bösewichte dann da, oder drei.
Erstmal auf dem Motorrad,
genau. Und irgendwann halten zwei an und ziehen sich die Masken ab. Und ich dachte, ach, jetzt sind irgendwie normale Leute. So, es hat irgendwie so diesen Reiz dadurch für mich verloren.
Heißt, du wolltest, dass sie irgendwie dann nochmal aussehen wie...
Bei Immortan Joe, diese ganzen in weiß eingeschmierten Leute. Und Immortan Joe ist auch wie so ein Horrorfilmcharakter irgendwie. Es hatte so Geheimnisse auf einmal, die du irgendwie nicht, du kannst nicht verstehen.
Ja, aber das ist halt einfach eine Bikerhorde.
Ja, und Immortan Joe ist ja auch der Anführer und Rich und der hat ja auch nur diesen ganzen Scheiß, damit er überleben kann. Und dieses Weiße sind ja auch nur die Warboys.
Ja.
Ja, das hat ja immer ein bisschen was mit dem Kult zu tun, in dem sie, also es sind halt, ich verstehe, klar, wenn jemand eine Maske auf hat, ist er erstmal interessanter, als wenn er die Maske abnimmt, ne? Weil man ihm in die Augen gucken kann, aber das fand ich jetzt, das hat nicht diese Mythologie dieser Welt irgendwie angegriffen.
Nicht angegriffen, aber ich fand es da weniger interessant.
Okay.
Ich mochte das eigentlich sehr, also ich war sehr überrascht, ich hatte am Anfang gedacht, ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass Dementis und Immortan Joe jetzt nicht zum selben Ding gehören. Und anhand des Trailers hatte ich gedacht, er ist irgendwie einfach so sein oberster Henchman oder neuer Sohn oder so. Und dann plötzlich eben diesen neuen Stamm oder Volk oder wie auch immer man sie nennen will, kennenzulernen. Und auch das, was du vorhin meintest, hattest du gesagt, Worldbuilding?
Nee.
Ich habe Worldbuilding gesagt.
Achso, ja, aber also, oder dass man halt wie so eine Karte, dass so eine Karte gezeichnet ist, das mochte ich eigentlich. Also ich verstehe, das nimmt dem so das Mystische und man hat das jetzt auch im Hinterkopf, falls irgendwie nochmal was kommen wird, was ja eigentlich mal geplant war. Aber ich finde es auch spannend, weil man halt noch mehr erfährt und noch weiter in diese Welt eindringt und es ja trotzdem noch super viel offen. Also wir haben ja trotzdem nur wirklich einen kleinen Fleck davon gesehen, einen entscheidenden, aber weiß ja auch nicht, genauso wie die ja nichts von den Green Place wussten.
Das stimmt,
können ja immer wieder neue Sachen entstehen.
Genau, und ich finde eher, dass das so, wenn du dann noch diese ganzen Fabriken siehst, die dann noch irgendwie zu Immortan Joe gehören und dieses Lager, wo die Patronen hergestellt werden, die Munition und so, das erzählt dir mehr über diese Welt, das stimmt. Also man sieht, es existiert irgendwie noch eine Infrastruktur, aber keine Ahnung, wenn die irgendwie 200 Meilen weiterfahren, dann hast du da wahrscheinlich eine komplett andere Welt. Also ich finde, dieses Mad Max-Universum ist dadurch nicht ausgeleuchtet worden. Also es hat immer noch genügend Faszination, um da nochmal einzusteigen. Also wenn jetzt ein neuer Mad Max-Film kommt, dann bin ich nicht so, ich weiß ja schon alles, ich weiß ja, wie die Welt aussieht, dann bin ich eher so, ich bin gespannt, was es noch zu entdecken gibt.
Mhm.
Ja.
Vielleicht sogar auch Leute, die unter ihrem Helm noch krasser aussehen als mit ihren Helmen.
Das gibt es.
Vielleicht irgendwelche Fischmenschen oder so. Avatar.
Ja, oh genau. Kommen dann in die zu den Feuermenschen und Wassermenschen. Ja. Worüber reden wir jetzt? Über
Schweinchen Babe.
Über Schweinchen Babe. Den habe ich ja sehr, sehr lange nicht gesehen. Den ersten hat er ja nur geschrieben, nicht inszeniert. Den zweiten hat er inszeniert. Aber ich glaube, da können wir danach sprechen. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal eher auf Anya Taylor-Joy zu sprechen kommen. Denn Poster und Trailer bewerben sie als große Hauptdarstellerin. Ich glaube, ihr erster Auftritt ist, nach der Hälfte des Films?
Ja.
Kein Spoiler?
Nee.
Vielleicht?
Nee, also wir erzählen ja, das ist 15 Jahre lang und das ist eben, sehr lange ist sie noch die Kleine. Und das finde ich auch, das hat mich total überrascht. Ich dachte irgendwann, sag mal, wie lange sitzen wir denn jetzt schon hier?
Also nicht, weil
ich gelangweilt oder genervt war, weil ich so überrascht war, weil eben man im Trailer die Kleine ja auch nur ganz kurz beim Pfirsichpflücken sieht. Und da hatte ich halt gedacht, okay, die zeigen ganz kurz diese Entführung. Und dann
merkst du, dass diese Entführung schon eine halbe Stunde dauert?
Ja, aber also ich war nie lange, also das möchte ich jetzt auch mal sagen, ich habe gerade schon sehr viel Schlechtes geredet oder eher negativ, aber ich fand den Film trotzdem sehr gut und ich freue mich auch auf das, was heißt sehr gut, ich fand ihn gut, ich freue mich auch darauf, den nochmal zu sehen. Und da muss ich auch wirklich ganz klar sagen, ich fand die Kleine, vielleicht auch, weil sie die geilere Story hatte, aber ich fand sie deutlich stärker und deutlich interessanter. Ich wollte... Also das, wenn ich mich entscheiden müsste, dann mochte ich den Teil mehr.
Weil er emotionaler war?
Vielleicht auch.
Mhm. Weil man muss ja sagen, also Anya Taylor-Joy, ich würde sagen, die tritt nach der Hälfte des Films dann auf.
Ja.
Nachdem wir dann schon gesehen haben, wie die kleine Furiosa verschiedene Fluchtversuche unternommen hat, die auch, also ich will jetzt hier nicht spoilern, aber ich bin ja niemand, der irgendwie groß auf Logiklöcher achtet oder irgendwie so eine innere Logik immer braucht. Mir fällt das einfach nicht auf, wenn jemand mir sagt, so, okay, das hat jetzt nicht gepasst. Puh, kann sein. Immer ein gutes Zeichen dafür, dass man im Film drin ist. Ne? In dem Fall gibt es aber so eine Sequenz, wenn sie versucht zu fliehen und danach sich entscheidet, ich kann das hier nicht erklären, weil
ich
das
weiß,
gerade
was
schwer
du meinst.
Ist. Ihr wisst, was ich meine.
Ich habe mir das auch gedacht, während ich es geguckt habe, aber im selben Moment war so, also wie alt ist sie da?
Ja, und wieso merkt das niemand?
Ah, okay, nee, dann meine ich was anderes.
Wieso merkt das niemand, was sie da gerade für Manöver gemacht hat? Weil sie kommt ja irgendwann in diesen Harem und haut dann da ab und sucht sich dann einen neuen Platz um. Genau.
Ja, das, und niemand juckt's.
Ja, aber das führen wir hier nicht aus. Da guckt ihr euch mal den Film an und könnt dann E-Mails schreiben. Erzählen wir Hardy dann nach dem Podcast.
Ja.
Auf jeden Fall, genau, nach der Hälfte des Films kommt dann Anya Taylor-Joy, wahrscheinlich gerade einer der größten Shooting-Stars, größten Stars, die wir haben, und übernimmt. Und ich fand, sie hat das sehr gut gemacht. Also ich fand, sie hat die Intensität von Charlize Theron vielleicht nicht komplett übernommen, aber ist sehr nah dran. Sehr nah dran. Ja, es ist okay.
Ja,
aber in dem Fall spielt sie halt den gleichen Charakter, ne? Es ist nicht der gleiche Film, aber es ist der gleiche Charakter.
Das stimmt allerdings. Also obwohl, wir haben ja... Also, obwohl es ja nahtlos übergeht, ist ja trotzdem so ein bisschen Zeit. Und in dieser Zeit kann sie sich ja noch vollkommen in die Charlize Theron
noch mehr verrohen.
Ja, genau. Also ich fand, da war sie schon auf dem richtigen
Weg. Ja, ich fand sie auch super.
Ich fand sie auch richtig gut. Ich finde nur halt allgemein ihr Teil so als die Ältere nicht ganz so spannend. Also ich muss auch sagen, ich war auch überhaupt kein Fan von, wie heißt er, Praetorian Jack. Also so steht, nennt man ihn zumindest bei
Tom
IMDb.
Burke.
Genau.
Woher kennt man den eigentlich nochmal? Der kam mir bekannt vor.
Der hat in einigen Filmen mitgespielt.
Ja. Ich habe den tatsächlich Gesicht, ne?
Angeklickt. Der hat auch in großen Franchises mitgespielt, aber...
Mir kam sein Gesicht auch super bekannt vor. Und dann aber, als ich ihn bei IMDb gegoogelt habe, bei IMDb nachgesehen habe.
IMDb Beatled.
Genau. Das übernehme ich jetzt. Da konnte ich ihn gar nicht mit den Titeln irgendwie zusammenbringen.
Mhm. Ah, aber es sind große Filme auf jeden Fall.
Ja.
Nämlich, ich hab's jetzt hier. Wobei, sind das so große Filme? Das Wunder? Only God Forgives offenbar. Mank von David Fincher.
Da spielt der Orson Welles.
Da spielt der Orson Welles.
Und ich dachte, was? Wo?
Ja, es sind so mittelgroße Filme, so in Cineastenkreisen.
Ja, also es ist jetzt
Filme,
kein Unbekannter.
Nee, das ist jetzt sein größter Film wahrscheinlich bisher, ne?
Der kam irgendwie sehr markantes Gesicht so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil er halt auch hier die Lippe, ne?
Ja.
Ja, nee, ich weiß nicht. Und das fand ich irgendwie alles so ein bisschen unnötig.
Also,
so leid es mir tut.
Ja, ich fand auch die erste Hälfte auf jeden Fall besser, aber nicht wegen der Darstellerin. So, ich fand Anatole Joy auch super. Mhm. Ich fand es echt faszinierend, wie nah sie an Charlize Theron rankommt. Also am Ende fand ich wirklich, gab es da so richtig so eine Überschneidungsphase.
Ja.
Das fand ich schon ziemlich krass. Ich war dann aber auf deiner Seite irgendwie total enttäuscht von Chris Hemsworth.
Weiß echt? Wie,
ja.
Krass, ich finde, sie haben das wirklich sehr gut gemacht, weil da hatte ich richtig Angst, als ich zum ersten Mal die Nase gesehen habe, dachte ich, oh nee, das wird jetzt hier Comic Relief und es wird nur Quatsch und sobald er auftaucht, ist es einfach nur dumm und hahaha, guck mich an, ich habe eine dumme Nase und einen dummen Aussie-Dialekt, nichts gegen Australier. aber ich finde, die haben da wirklich sehr gut die Waage gehalten zwischen, ich sorge hier für die Komik, aber es gibt trotzdem, also es ist nicht zu viel Quatsch.
Ja, und ihm halt auch immer noch so ein bisschen Bedrohung gelassen. Also ja. Es ist immer noch eine Figur, die so ein bisschen unberechenbar ist irgendwie. Er ist jetzt nicht der super mega Vollpsychopath, wo man sich denkt, oh weia. Mhm. Aber natürlich ist er böse. Und ich fand auch, also er hat mich jetzt als Bösewicht nicht umgehauen, sagen wir es so. Es ist jetzt nicht so ein Bösewicht, wenn ich irgendwann eine Liste für Filmstarts machen muss, die 10 besten Bösewichte der letzten 5 Jahre, dann ist er nicht dabei. Aber ich fand, Chris Hemsworth hatte einfach das Charisma für sowas. Er sieht aus wie ein Clown, das stimmt. Aber das sehen ja viele Figuren in dieser Welt irgendwie, ne? Dieses Aussehen.
Ich finde, er macht auch das Beste draus, aber nach dem Trailer dachte man halt wirklich schon, da kommt jetzt so ein richtiger Brecher-Performance, die so richtig Bock macht einfach. Mhm. Vielleicht fehlt der Figur auch irgendwas, so eine gestörte Ideologie, die noch mit sich rumträgt? Er ist ja dann halt wirklich eher wie so ein Biker-Anführer da, der halt crazy ist für diese Welt, aber
auf seinen Vorteil aus ist. Und
ja, so eine Ratte.
Ja, so eine Ratte. Ja, aber vielleicht ist das ja auch das Interessante an dieser Figur, dass es eben nicht nochmal so ein Immortan Joe ist oder nicht nochmal, keine Ahnung, so ein, wie heißt der im ersten, Knight Rider oder was auch immer, sondern... Es ist einfach so ein Produkt der Zeit, sogar noch ein irgendwie gemäßigtes Produkt. Ja. Das ist nicht der, was ja ohnehin zum kompletten Film irgendwie passen würde. Ne? Es ist ja noch nicht so dieses riesen Wahnsinn, sondern einfach die Vorstufe dessen.
Stimmt, er muss ja auch irgendwie ein bisschen lahmer und weniger spannend sein, wenn er am... wenn er in Fury Road nicht mehr auftaucht.
Ja.
Ja, das ist auch wieder eine Prequel-Krankheit dann, ne?
Ja. Und vor allem, wenn er auch so offensichtlich von Anfang an einfach im Schatten von Immortan Joe steht.
Ja.
Also es ist ja wirklich, das erste Aufeinandertreffen ist ja schon ganz klar, wer hier der Stärkere ist.
Ja.
So, und
die Grundlage ist halt eigentlich ziemlich geil, so von seinem Look mit diesem Teddybär da, wie sie ihn Make-up-mäßig gestaltet haben und wie er mit seinem Streitwagen vor allem rumfährt.
Ja,
das
war ja, oh mein ja, Gott, der war so geil.
Ja, ich finde, das ist keine interessante Figur. Vielleicht sagen wir es einfach mal so. Mhm. Das ist keine Figur, über die man mehr erfahren möchte. Ich möchte kein dementes Mad Max-Saga sehen. Also das muss nicht sein. Aber ich finde, das ist das klingt jetzt so richtig schön eklig, aber es ist so eine zweckmäßige Figur.
Bisschen, ja.
Er erfüllt ihren Zweck.
Ja.
Erfüllt ihren Zweck.
Stimmt. Ich meine, es ist ja auch Furiosas Film. Dann.
Ja.
Ist ja, ja auch okay.
Und ich finde, die Figur von Tom Burke, dieser Jack, der den LKW für Immortan Joe da fährt, diesen Konvoi, das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Figur für Furiosa, weil sie eben quasi schon mal Typ Mad Max ist. Ne? Und es ist so ihr erster Kontakt zu einem guten Mann einfach. Mhm. Also ich meine, aber im grünen Land gibt's schon Männer, ne? Das sieht man
ja
auch am Anfang.
Ja, da waren auch Männer, ja.
Genau, also sie wird auf jeden Fall gute Männer kennengelernt haben, aber in der Wüste hat sie halt überhaupt keine guten Männer kennengelernt. Und das ist so eine der entscheidenden Figuren, die vielleicht auch das möglich macht, dass sie sich halt mit Mad Max zusammenschließt einfach. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist mit Sicherheit eine entscheidende Begegnung. Sonst hätte George Miller die halt auch nicht so groß aufgezogen.
Also so gesehen ergibt das Sinn, aber ich denke trotzdem.
Aber das ist trotzdem falsch.
Nee, nicht falsch, aber also ich fand den einfach unnötig. Also er hat für mich, klar, das kann man so sagen und das leuchtet mir auch ein, aber nichtsdestotrotz ist ja Max am Anfang sehr feindlich gegenübergestellt und erst als sie in der Not zusammenarbeiten müssen und das dann auch tun, haben sie ja dann so ein Verständnis füreinander. Also hätte sie das nicht unbedingt gebraucht. Weil ich finde, er ist halt dann plötzlich da und dann werden da Dinge angedeutet. Und ja, also es ist so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass sich ihre Story großartig ändern würde, wenn er nicht da ist. Und er wird meiner Meinung nach auch nicht wirklich genug dafür ausgefleischt und als richtige dreidimensionale Figur präsentiert. Dafür
der ist
hat
eine
er halt
Episode.
Auch zu wenig Zeit, ja.
Ja, genau. Der ist
ich finde da, bei ihm hat es eigentlich ganz gut funktioniert, was du meintest, dass es halt ein Produkt aus dieser Welt ist, dieser Typ. Dadurch fand ich den ganz interessant, weil der macht irgendwie einfach sein Ding.
Ja, der fährt halt LKW. Ja. Der ist halt einfach ein
Malocha.
LKW. Ja, ist halt ein Malocha so, ne?
Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
So, und da, es ist ja, da, wenn du es nachvoll, dadurch hat sie diese Schminke ja wahrscheinlich, sie hatte, glaube ich, auch die Knarre von ihm dann.
Ja.
Sowas, also ist ja schon prägend irgendwie, es ist so ein Prequel-Aufbaufigur, aber die wird halt so schön beiläufig erzählt, deswegen fand ich das da ganz angenehm eigentlich.
Ja, fand ich auch. Also ich finde die so, dass es so der erste Mad Max in ihrem Leben ist, es passt schon irgendwie. Also natürlich kann man sagen, die ist jetzt nicht sonderlich gut ausgearbeitet, die Figur, das stimmt, ja, aber ich finde es ist schon irgendwie prägend, auch wenn sie sich Mad Max wahrscheinlich ähnlich angenommen hätte, wie sie es in Fury Road getan hat, auch ohne ihr kleines Techtelmechtel mit dem guten Jack.
Wird sein Name eigentlich einmal erwähnt?
Keine Ahnung.
Das ist der einzige mit einem normalen Namen.
Ja.
Ist halt Jack. Naja.
Ist halt Jack einfach.
Ja. Immortan Joe ist halt auch ein Joe einfach.
Auch wieder wahr, ja.
Ja. Und Mad Max ist halt auch ein Max.
Ja, Max, ja. Das sind die Normalos.
Furiosa ist halt auch eine Furiosa.
Oh ne, ihre Mutter heißt Mary.
Stimmt, ja.
Mary.
Die Mutter Mary, sie ist sie also Jesus?
Ja.
Was?
Vielleicht.
Jetzt müssen wir doch nochmal eine Stunde länger aufnehmen.
Jetzt müssen wir darüber reden, ja. Nee.
Nein.
Nein, hör auf. Nee.
Ruhe.
Haben wir noch was?
Ja, Schweinchen Babe, dachte ich.
Wir können noch ein bisschen über George Miller so reden. Weil ich finde, je mehr wir jetzt über über Furiosa reden, desto mehr wird deutlich, dass das ein Film ist, der ganz stark von der eigenen Erwartungshaltung lebt.
Mhm.
Und ich glaube, dass ein Großteil diesen Film nicht mögen wird, weil es Fury Road gibt. Weil sie nicht nochmal Fury Road bekommen. Ist meine These. Ich glaube, ist nicht mal eine sonderlich steile These, ist einfach, einfach ganz klar, dass es so sein wird. Und ich glaube, was mir an dem Film einfach so gefallen hat, ist, dass er A, was anderes macht und B, dabei immer zu den Kontakt zu dieser Figur sucht. Also wirklich, die Action passiert drumherum und die Action ist nicht mehr das Hauptding und ich finde, das hat er trotzdem auch als Rache-Epos so kraftvoll und mitreißend gemacht, dass ich dachte, ja, ist eigentlich der perfekte Auftakt für Fury Road. deswegen weiß ich nicht, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, sehr gerne.
Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich sage auch tatsächlich vielen Leuten, die Fury Road noch nie gesehen haben, dass sie lieber vorher Furiosa sehen sollen. Mhm. Weil das, glaube ich, dann geht man einfach besser rein. Wie du vorhin schon gesagt hast, Hardy, wenn man Fury Road nicht kennen würde oder der Furiosa einfach vorher gekommen wäre, was, glaube ich, ursprünglich auch mal der Plan war.
Mhm.
Mhm. Dann würde man dem ganz anders gegenüberstehen. Dann würde man denken, boah, geil, geile Origin-Story und dann danach hast du dieses massive Ding. Aber so hat man halt das massive Ding zuerst gehabt und es ist schwierig, sich davon loszulösen, gerade eben, wenn man den das erste Mal sieht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist gut.
Ja, auch das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob man unbedingt Fury Road vorher sehen, ob man unbedingt Furiosa vor Fury Road gucken sollte, weil mir hat er ja dann auch letztlich sehr gut gefallen einfach. Also Furiosa auch nach Fury Road. Und ich war jetzt, also es ist natürlich ist Furiosa der schlechtere Film.
Ja, aber natürlich trotzdem nicht schlecht.
Nein, aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass Mad Max Fury Road ein Jahrhundertfilm ist. Das ist einfach ein Meilenstein, jetzt schon.
Ja.
Na?
Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eben viele Leute geben wird, die halt reingehen und wirklich eigentlich dasselbe nochmal in grün, haha, erwarten und das dann nicht kriegen und dann einfach so enttäuscht sind.
Mhm.
Und deswegen ist halt, das ist glaube ich wirklich ein Film, wo man mit den richtigen Erwartungen reingehen muss. Und dann hat man eine gute Zeit.
Ich bin gespannt, was wir alle nach, also wir gucken ihn ja, glaube ich, alle ein zweites Mal, was wir danach sagen werden, weil ich glaube schon, die Erwartungshaltung spielt da mit rein. Ich bin halt gespannt, wie viel wirklich ausschlaggebend dafür ist. Ich höre mich ja auch, glaube ich, an, als ob ich dem irgendwie einen Stern gebe. Dabei mag ich den ja auch. Aber es ist halt ein frustrierendes Erlebnis gewesen. Das war, glaube ich, der
Tag weil Fury Road so heftig einfach war.
Ja, ich muss sagen, ich glaube, das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich auch bei der zweiten Sichtung noch nicht so überzeugt bin, ist der Score, weil der relativ klein ausfällt.
Ja.
Also, und das fand ich sehr schade. Mhm. Und es fängt eben an mit diesem typischen Sound, den man von Fury Road kennt.
Mhm.
Und dann dachte ich halt schon, oh geil, also ihr
meinst
lehnt,
dieses mechanische Hämmern?
Genau.
Ja, ja.
Und so, ihr lehnt euch daran an, aber ihr macht trotzdem euer eigenes Ding. Und das finde ich auch nach wie vor, ich finde es wirklich super, dass George Miller sagt, ich bringe euch was Neues, aber es wird nicht dasselbe, obwohl das so gut ankam und das die halbe Welt feiert. Aber dann kam da eigentlich gefühlt nichts. Also ich kann mich nicht mehr wirklich an irgendwas Score-artiges daran erinnern, außer eben die Fury Road Musik.
Ja, das muss man vielleicht auch nochmal deutlich machen, das stimmt. Also der Musikeinsatz ist sehr heruntergefahren. Du hast halt teilweise auch gefühlt eine halbe Stunde lang keinen Dialog. Also es wird jetzt übertrieben sein, aber du hast einfach nur die Umgebungsgeräusche, was ich sehr stimmungsvoll fand. Natürlich ist der Soundtrack von Fury Road krass, der pusht auch ordentlich und das ballert und das geht ab. Und
muss ja auch bei dem Film.
Aber passt der vielleicht auch wieder zu Furiosa, dass er das eben nicht so hat, ne?
Ich fand's auch spannend. Also ich habe irgendwann angefangen, drauf zu achten im
Film. Ja, man merkt's, irgendwann bist du so ein Punkt, da merkst du es auf einmal. Es ist nur noch so Umgebungsräusche, der Sand und die Autos und so.
Ja, manchmal hat man ja auch das Gefühl, jetzt fängt der Score an, aber es sind eigentlich nur Motorengeräusche, weil die auch so rhythmisch kommen. Das fand ich auch ganz cool. Teilweise geht es ineinander über. Er macht's halt auf so eine minimalistische Weise fast. Das fand ich auch spannend.
Passt auch wieder zum ersten Teil.
Ja.
Und das kann man ja auch nochmal sagen, also die Erwartungen an Furiosa sind natürlich gigantisch, aber ihr dürft nie vergessen, dass George Miller mit jedem Mad Max-Film immer was Neues gemacht hat. Ne?
Mhm.
Und warum sollte er dann nach Mad Max Fury Road, so krass er auch sein mag, nochmal einen Mad Max Fury Road drehen? Also es würde einfach auch nicht so zur Geschichte dieses Franchise passen.
Ja. Und ist ja nicht so, als ob er Fury Road gemacht, das ist ein Meisterwerk, aber ist ja nicht so, als ob er sein ganzes Leben nur Meisterwerke gedreht hat und wir jetzt denken so, warum ist das jetzt nicht auch eins?
Ja,
ja. Hier, richtig. 1000 Years of Longing.
Den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Den mag ich nicht.
Ja.
Nee, ich fand den
aber Schweinchen Babe? Sondern
was?
Schweinchen
Babe. Ach so, Schweinchen Babe.
Das muss ich mal nachholen.
Also
ich habe die da als Kind gesehen, aber
okay,
als Kind
auch.
Mochte ich den nicht so, weil er so lange war.
Stimmt, der geht lange, ne?
Ja, und dann ist er so traurig. Ich mochte immer nicht Filme, die zu lange sind und traurig waren, weil dann konnte ich auch nicht mehrere Sachen am Stück gucken. Und dann war man gefangen in dieser traurigen Welt.
Ja, ich fand auch damals Happy Feet ganz schlimm im Kino.
Ah,
den hast
ich auch
du im Kino gesehen?
Ja.
Chapeau.
Den würde ich auch gerne mal sehen.
Ja.
Den hast du noch nie gesehen?
Nein.
Ah, oh, der ist wirklich sehr, sehr süß.
Aber es sind noch mehrere Teile, oder?
Zwei, glaube ich.
Zwei oder drei?
Zwei.
Okay. Aber der erste ist deutlich besser.
Okay.
Ich habe mich damals sehr durchgequält mit...
Warum hat er den gemacht?
Ja.
Wahrscheinlich so, damit seine Kinder irgendwas angucken.
Ja.
Oder Geld.
Weil aber der hat er doch gemacht, da war er doch auch schon 60.
Dann seine Enkelkinder.
Ja, vielleicht.
I don't know.
Vielleicht. Ja, es ist sehr interessant, so die Filmografie von George Miller, auch diesen Hexen von Eastwick. Den habe ich letztens mal nachgeholt, den fand ich sehr spaßig.
Ja.
Ja, Jack Nicholson geht immer.
Ich finde aber auch allein schon in seiner Mad Max-Karriere, also im Franchise in sich selbst, du hast diesen richtig männlichen Mann als Hauptfigur. Und dann sagst du dir Jahre später, Leute, ich bin zurück und ich habe hier Tom Hardy, den findet ihr doch alle richtig geil. Das ist doch der ultimative Mann. Aber surprise, es geht hier um die Frauen.
Ja.
Viel Spaß.
Also, ja, auch da wurden schon Erwartungen unterlaufen. Ne?
Ja, und also, ich finde das also super mutig auch, aber auch einfach unfassbar beeindruckend. Und dann eben so verschiedene Frauen darstellen und dann halt Furiosa, als, die ich als Figur an sich schon so unglaublich gut gelungen finde. Ich finde, sie ist eins der wenigen Paradebeispiele von so einer taffen weiblichen Figur, die aber halt nicht so lächerlich ist, weil nicht so ein, oh, ich sitze jetzt hier, hab am besten noch eine Zigarre im Maul, mit meiner Lederjacke, ich bin so geil.
Genau, ja, man merkt, dass diese Figur ursprünglich halt nicht für einen Mann geschrieben war, ne? So, das hat man ja immer so dieses Ding, ne? Also, das ist eigentlich, wäre eigentlich eine Männerfigur, aber wir besetzen sie mit einer Frau.
Ja, was auch gut funktionieren was kann, gut wie bei Ripley, ne?
Also genau, Ripley ist natürlich auch, aber, Furiosa ist, also, die Figur Furiosa, nicht der Film Furiosa, ist natürlich eine der großen Heldinnen unserer Zeit.
Ich finde es aber schade, jetzt haben wir nur noch Deadpool 3 in diesem Blockbuster-Sommer, oder?
Was ist der einzige Blockbuster, der noch kommt?
In nächster Zeit, ich glaube.
Warte mal, es kommt auch noch was von Warner.
Sag uns was, komm, sag es.
Ich weiß gerade nicht, aber ich hab's tatsächlich erst gestern nochmal nachgeguckt, weil ich diese Unterhaltung gestern.
Es kommt doch bestimmt auch noch irgendwas im Dezember.
Ich meine, so Sommerblockbuster.
Du meinst Sommerblockbuster. Ja. Ja, ja.
Aber nee, also es kommt dieses Shyamalan-Ding, aber das ist ja kein Blockbuster. Und das ist ja von der Tochter.
Ja, aber Shyamalan hat ja auch einen. Mit Josh Hartnett in der Hauptrolle.
Ach, stimmt, ne? Stimmt, mit diesem Konzertding.
Der angeblich 150 Minuten geht. Aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ich weiß auch nicht mehr, aber es
auf
geht
den ich natürlich
um so ein Konzert.
Genau, es geht um ein Konzert, wo und er merkt, so dass Killer. Irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Wie immer.
Und alle schon vermuten, dass Josh Hartnett der Killer ist oder seine Tochter oder so.
Und alle vermuten inzwischen auch, dass der irgendwie im The Sixth Sense-Universum spielt.
Bitte macht er jetzt nicht nochmal.
Irgendwas.
Glass.
Das hat er ja noch nicht gemacht. Sixth Sense, ist ja Unbreakable gewesen.
Ja, ja, aber ich meine, dass er nochmal so einen Move macht, habe ich keine Lust drauf.
Ja, wo
ich
ja Glass. Haley Joel Osment der Killer ist.
Diese ganzen traumatischen.
Und am Ende kommt halt raus, dass Josh Hartnett die ganze Zeit tot ist. Boah, das wär der cringe.
Nee, am Ende kommt raus, dass Josh Hartnett nur eine Maske getragen hat und unter der Maske war Haley Joel Osment und killt dann alle. Nee, aber es ist wirklich doch noch ein Film und also es ist nicht Bike Riders.
Es ist auch kein Blockbuster, auf den habe ich aber auch richtig Bock.
Ja. Der ist sehr, dazu sage ich gar nichts.
Hast du schon gesehen?
Ja.
Okay, dann kommen wir mal jetzt zum Fazit von Furiosa und dann können wir ja nochmal ganz kurz ein bisschen schnacken, was noch so kommt, worauf wir Bock haben.
Ja.
Ich fange nicht an. Ich bin hier der Gastgeber. Bea darf anfangen.
Oh nein.
Du darfst kurz deine Wertung sagen und also, was du denkst.
Meine Sternwertung aktuell ist es so bei 3,5. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt durch unsere Unterhaltung bin ich dem nochmal so ein bisschen mehr wohlgewonnen, weil ich mehr das Gefühl habe, es liegt an mir.
Mhm.
Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. nee, es liegt wirklich an mir, glaube ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich sogar, wenn ich den am Sonntag nochmal sehe, auf 4 Sterne gehe.
Dann ist es ein sehr guter Film.
Aber, dann ist es jetzt aber erstmal noch 3,5.
Okay.
Bist du bei Letterboxd?
Ja.
Oh, dann können wir es ja alle nachvollziehen am Wochenende, was sich geändert hat. Ich bin bei 3 Sternen. Wie gesagt, ich habe ihn ja trotzdem genossen, vor allem die erste Hälfte, war aber eher frustriert, als dass ich ihn wirklich schlecht finde.
Ja, ich fand ihn super. Ich habe ihn sehr genossen, auch wenn ich auch zugeben muss, dass gewisse Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dafür wurden andere Dinge bei mir erfüllt.
Das klingt irgendwie seltsam.
Kannst du so als Kritik schreiben?
Ja. Erläutern Sie doch mal.
Ich würde 4 Sterne geben und ich freue mich auf die nächste Sichtung, wahrscheinlich dann nächste Woche. Und ja, jetzt können wir ja noch mal kurz quatschen, was noch so kommt. Auch wenn keiner von uns weiß, was so kommt.
Ja, hast du herausgefunden, was bei Warner kommt?
Ich guck gerade, ich bin hier gerade nebenbei am Schauen.
Also ich glaube, mein Most Wanted jetzt ist erstmal Hitman. Also ich glaube, er heißt jetzt hier A Killer Romance. Also
der neue,
mit Glenn Powell?
Ja, der neue Richard Linklater. Hat ja schon sehr viel Festival-Buzz bekommen, dass der so super sein soll. Und Linklater ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Es ist zwar kein klassischer Coming-of-Age-Film, wofür ich ihn so feiere, aber er hat ja zwischendurch auch immer mal wieder solche andere Art von Film gemacht, sowas wie Bernie und so, fand ich auch immer super, deswegen ist das, glaube ich, so mein.
Wir haben natürlich jetzt im Juni einen Blockbuster direkt, Bad Boys 4.
Ach ja, stimmt. Das kommt ja auch noch. Ich muss auch noch den dritten sehen.
Das kommt ja auch noch.
Für euch hier.
Ja, ich bin kein Fan.
Der war ja auch noch.
Aber, ja, auf den, wie heißt der jetzt? Hitman?
Killer Romance, glaube ich.
Killer Romance, ja, auf den freue ich mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr auf Bike Riders, der offenbar nicht sehr gut ist.
Nee, ich habe mich nur selber unterbrochen, weil ich mir gerade nicht sicher war, ob ich schon, ob das Embargo...
Mm. Ah, okay, dann zeig mal Daumen. Oh.
Aber muss man, egal wie die Daumen jetzt aussehen, muss man natürlich reingehen, weil Jeff Nichols ist auch einer der geilsten Regisseure und macht sehr selten nur Filme. Deswegen ist es schön, dass er mal wieder sich meldet.
Austin Butler.
Ja.
Ja, und...
Ja, obwohl es ist ganz klar Jodie Comer's Film, also...
Ja?
Ja.
Die ist auch super.
In allem, was sie tut.
Mhm.
Das war jetzt keine Bewertung für diesen Film. Das war nur ein allgemeines Statement zu Jodie Comer.
Ja. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Film sehr gut ist.
Weiß ich jetzt nicht. Ne?
Man könnte vermuten bei den Leuten, die daran arbeiten. Ne?
Genau.
Ja.
Sehr viele tolle Akzente auch. Tom Hardy lebt, glaube ich, seinen lang ersehnten Marlon Brando-Traum. Also.
Ja. Ich habe gehört, dass die alle ein bisschen seltsam da sprechen, auch Jodie Comer. Und Austin Butler ja sowieso, der kann ja gar nicht mehr normal reden, seit er Elvis gespielt hat. Ist irgendwas.
Das finde ich ja wirklich, das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Wenn du ein guter Schauspieler bist, dann kannst du doch auch die Sachen loslassen nach einer Weile.
Ey, aber DiCaprio hat das Gleiche.
Brad Pitt hat das auch irgendwie, DiCaprio ist aber, ich weiß nicht, welcher der Film da...
Revenant wahrscheinlich? So, seitdem spricht der immer...
Spricht irgendwie komisch,
ja. Der spricht doch schon immer so.
Nee, wenn du mal die alten Sachen anguckst, so wirklich The Beach und sowas, der spricht ja total normal.
Aber gut, da war ja auch wirklich noch ein junger
Mann. Ja, ja. Also, aber es ist ja ein Akzent.
Ein 20-Jähriger nicht mehr gleich redet wie ein...
aber es ist ja nicht die Stimme, die sich verändert, sondern er hat einfach einen Akzent auf einmal. So, er spricht ja jetzt so...
Also einen Akzent hat man immer, Hardy. Nicht, dass du mir jetzt ankommst wie die Amis, die sagen, oh my God, I love your accent.
Nächster Blockbuster, 19. Juli, Twisters.
Das war's! Twisters, oh mein Gott, da freue ich mich schon.
Ich freue mich auch mega drauf. Wieder Glenn Powell.
Ja, stimmt, Glenn Powell, ne? Ja. Läuft bei ihm.
Der ist überall jetzt.
Chapeau.
Hast du Bock drauf?
Geht so.
Hast du den ersten Twister gesehen?
Nee.
Na ja, gut, dann guck ihn dir mal an, du. Ja, der ballert.
Ja.
Ich und die Kuh.
Ich glaube, es wird dir gefallen.
Ja, der ist nice. Der ist nice. Und der Trailer zum Twister sieht geil aus.
Das ist so ein Cover, das ich halt schon tausendmal in der Videothek damals gesehen habe. Immer so, was ist das?
Ja, ja. Und, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein neuer Captain America-Film?
Nee, das ist, glaube ich, nächstes Jahr.
Ja, okay. Ich meine auch. Also ich blicke auch nicht mehr so durch nach den ganzen Verschiebungen, aber ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr.
Okay.
Anfang.
Oder wir haben hier gerade was erfahren.
Ja, nee, es kann ja nur ein MCU-Film dieses Jahr sein. Ne?
Ja,
das ist
genau.
Deadpool.
And
freust du dich drauf?
Total. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach nur eine Cameo nach der nächsten ist. Aber es tut mir leid.
Du darfst dich freuen.
Ich bin nicht mal großer Ryan Reynolds-Fan. Ich finde ihn mittlerweile nur noch nervig, weil er halt nur noch diese eine Rolle spielt, nämlich ich bin Ryan Reynolds, Bro. Aber ich habe trotzdem seit dem Trailer schon wirklich Lust drauf, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe schon wirklich richtig Bock.
Ich nicht so.
Ich auch nicht.
Ja, ihr seid halt verbittert. Nee, aber ich freue mich eigentlich jetzt so, meine ganzen Highlights, auf die ich mich dieses Jahr gefreut habe, sind jetzt alle durch, bis auf einen einzigen Film. Nein, also ich hatte einen Podcast aufgenommen mit Daniel Schröckert und da haben wir über unsere Film-Highlights des Jahres gesprochen. Und da waren bislang alle eigentlich echt gut.
Mhm.
Ja. Und jetzt warte ich nur noch auf einen und das war der Film, bei dem ich am meisten Angst hatte. Und das ist Wicked.
Wicked, ja. Und den hast du auch schon gesehen?
Nee, oh mein Gott. Ich lechze danach. Aber nee, der kommt erst im November in die Kinos. Und vorher gucke ich mir nochmal das Musical an.
Mhm.
Und dann wird das hoffentlich gut, obwohl sie es in zwei aufgeteilt haben.
Mhm.
Und da ganz viel noch neu dazu gedichtet haben und neue Songs rausgebracht haben. Aber mal gucken.
Wir hoffen, dass er dir gefallen wird.
Ja, danke schön. Ihr sitzt dann hoffentlich auch da als große Musical-Fan.
Ja, ja, klar. Mhm. Klar. Definitiv. Ich freue mich auf Horizon. Kevin Costner.
Oh, wirklich?
Ja. Hallo?
Also ich habe jetzt von ich habe eine Kritik gelesen und da hat irgendjemand geschrieben, in den Zeiten, in denen sich die Welt nur noch streitet und es keine Gemeinsamkeiten findet, bin ich froh, dass es Horizon gibt, weil wirklich jeder Mensch auf dieser Welt sagen wird, dass der Film langweilig ist.
Oh, wir haben einen Filmschatz gekriegt, 4,5 Sterne. Von 5.
Gut, ihr gebt manchmal sehr viel Sterne für irgendwas.
Oh!
Hey. Ich freue mich sehr drauf, weil Kevin Costner, wenn der Western macht, dann hat es mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Und es ist allein schon dafür, dass es jetzt so ein Kamikaze-Projekt ist, mit unfassbar viel Eigenvermögen reingepumpt und vier Teile und jeder Teil 3 Stunden und der Western, der alle Western enden wird. Findest du das so irre?
Ist zum Glück sehr tief gestapelt.
Das, ich weiß nicht, das klingt so wie bei Rebel Moon und wie bei allen anderen.
Ja, aber das ist halt Kevin Costner.
Ja.
Naja, aber Waterworld ist auch Kevin Costner.
Ja, aber den hat er ja nur übernommen dann, ne?
Ich bin gespannt. Also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Er hat halt mit, der mit dem Wolf tanzt. Ach ja.
Ja, okay, nee, alles ist gut. Ein super Film und ich kann es auch verstehen. Also Kevin Costner hat auch seinen Platz verdient auf dieser Welt. Nicht, dass man das sonst nicht im Kopf
sieht. Gut, dass du es nochmal sagst.
Nee, aber
das ist ein gutes Abschlusswort. Kevin Costner hat seinen Platz auf der Welt verdient.
Podcast-Titel.
Ja. Nein, ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich bin aber auch großer Western-Fan. Das kommt auch noch dazu. Deswegen.
Ich freue mich auch für dich.
Schön, dann freuen wir uns ja alle füreinander.
Ja. In einer Welt, in der sich alle immer noch streiten.
Ja. Freuen wir uns für die anderen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei der lieben Bea. Schön, dass du da warst.
Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank.
Danke, Hardy, dass du auch da warst.
Immer wieder gerne.
Ja, und der größte Dank gilt natürlich euch, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten und auch Kommentare schreiben. Die müssen wir aber dann händisch freigeben. Also guckt, was er schreibt. Und ihr könnt uns bei Apple auch noch bewerten. Aber ich...
Wo findet man dich denn noch?
Also meine Adresse. Ich bringe diesen Witz immer und er ist einfach nicht witzig, aber ich kann es nicht lassen. Mich findet ihr bei den Stream Queens im Podcast-Format oder Videos oder
und da kann man auch Sternewertungen geben und
Ja. Den Podcast gibt's auch bei Spotify. Da könnt ihr auch einen ganz tollen mit Hardy unter anderem als Gast hören, wo
und
wir
Sebastian.
Über Challengers reden. Genau, und Sebastian ist auch dabei.
Meine zwei da sollte Wild eigentlich Boys. Ich dabei sein, aber ist okay.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ich konnte nicht. Ich war in Paris. Sorry.
sorry.
Mr. Worldwide. Ja, hast du was verpasst? Es war Mords Gaudi. Okay. Die könnt ihr euch anhören auf Spotify oder auf kivon.com bei den Stream Queens.
Das klingt gut. Mach das mal auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.